Liebe Zuhörer, liebe Gemeinde Stuttgart, ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Rinaldo Kiriak, ich bin 35 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kinder und bin Prediger in den Gemeinden Hanau und Gelnhausen. Das ist in Hessen in der Nähe von Frankfurt. Vor ein paar Jahren durfte ich schon mal einen Sabbat mit euch verbringen. Und ihr wart an diesem Tag unheimlich freundlich und sehr, sehr liebenswürdig zu mir. Das wart ihr wirklich, das sage ich nicht nur so. Ich habe euch nicht vergessen. Von daher habe ich mich auch darüber gefreut, wieder bei euch zu sein. Nicht nur um des Anlasses, um des Themas willen, sondern auch um eurer willen. Es ist jetzt 6 Jahre her, seit ich diese Predigt zum ersten Mal gehalten habe. Bestimmt könnt ihr euch noch daran erinnern, was uns damals im Herbst 2008 beschäftigt hat. Auf dem Titelblatt sprach das amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek vom Ende des Kapitalismus. Und der damalige Bundesfinanzminister Steinbrück, der bekannte, ich habe in einen Abgrund gesehen. Selbstverständlich rede ich von jener Krise, die zunächst den Immobilienmarkt, dann die Banken und schließlich das weltweite Finanzsystem erfasste. Damals haben selbst säkulare und ganz nüchterne Personen den Eindruck geäußert, die Gesellschaft, wie wir sie kennen, die könnte zu Ende gehen. Als ich diese Predigt im Herbst 2008, also das erste Mal hielt, da fragte ich die Zuhörer, glaubt ihr, dass diese turbulenten Ereignisse in der Finanzwelt Vorboten der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Jesu sind? Und ich erinnere mich noch, wie Geschwister diese Frage voller Inbrunst bejahten. Ja, das sind Zeichen der Zeit. Jetzt bald kommt der Herr. Wie sehr ich mir wünsche, dass die Geschwister recht gehabt hätten. Leider haben sie sich getäuscht. Wir haben zwar erlebt, wie verwundbar wir sind und wie leicht eine Gesellschaftsordnung zerbrechen kann. Doch Christus ist nicht zurückgekommen. Und die Zeichen der Zeit, die wurden falsch gedeutet. Wie oft ist uns das schon passiert? Immer wieder waren wir voller Naherwartung und wurden enttäuscht. Besonders schmerzhaft war das für meinen Vater. In der rumänischen Adventgemeinde der 50er Jahre, da gab es eine Erweckungswelle. Einige Prediger verkündigten Dinge wie, schickt eure Kinder nicht auf eine weiterführende Schule. Das lohnt sich doch gar nicht mehr. Denn Christus kommt bald. Mein Vater nun, der hätte sehr gerne Abitur gemacht. Aber meine Großeltern glaubten diesen Predigern. Und so musste mein Vater von der Schule abgehen. Das ist jetzt ungefähr 60 Jahre her. Inzwischen haben 2 seiner Söhne einen Hochschulabschluss, einer hat Fachabitur und der älteste Enkel studiert Jura. Tragisch, nicht wahr? Papa hätte sehr oft Abitur machen können. Bei meiner Mutter war die Stimmung damals durchaus ähnlich. In den 50ern entschied sie sich für die Taufe. Vor der eigentlichen Handlung, da wurden alle Täuflinge kurz interviewt, was sie zu diesem Schritt bewogen hat. Und meine Mutter antwortete, bald wird Christus zurückkehren und es wäre doch schön, wenn er mich getauft vorfindet. Diese Enttäuschungen und diese unerfüllten Erwartungen, die führen mich zu einer Frage. Und ich meine, sie ist eine der wichtigsten Fragen, die wir uns als Adventisten stellen können. Wie lässt sich die Überzeugung, dass Jesus wiederkehren wird, leidenschaftlich und gleichzeitig verantwortlich ausleben? Ich wiederhole. Wie lässt sich die Überzeugung, dass Jesus wiederkehren wird, leidenschaftlich und gleichzeitig verantwortungsbewusst ausleben? Wie können wir als Adventgläubige begeistert und tatkräftig sein, ohne naiv und kurzsichtig zu werden? Es ist Jesus selbst, bei dem ich eine Antwort gefunden habe. Kurz vor seiner Hinrichtung, da erzählt er drei Geschichten, drei Gleichnisse. Das prominenteste Gleichnis ist das von den Brautjungfern. Um seinen Inhalt besser verstehen zu können, sollten wir aber alle drei Gleichnisse vor Augen haben. Bevor wir diesen Abschnitt nun gemeinsam lesen, möchte ich noch etwas anmerken. Immer wenn Adventisten das Gleichnis von den 10 Jungfrauen studieren, dann werden automatisch die folgenden Fragen gestellt. Zumindest habe ich es noch nie anders erlebt. Was ist mit dem Öl gemeint? Wofür stehen eigentlich die Lampen? Warum hat Jesus das Bild der Jungfrauen gewählt? Was könnte er mit dem Einschlafen gemeint haben? Und so weiter, und man kann alle Details, alle Elemente dieser Geschichte durchdeklinieren. Und hinter diesen Fragen, da steckt so ein bisschen der Gedanke, jedes Element und jede Begebenheit im Gleichnis ist ein Symbol, das wir irgendwie entschlüsseln und knacken müssen. Wenn wir das entschlüsselt haben, dann haben wir so die Botschaft Jesu. Es gibt solche Gleichnisse. Es gibt solche Geschichten, in denen jeder Aspekt nur ein Bild ist und Jesus übersetzt dann dieses Bild. Allerdings übersehen wir meistens, dass dieses Gleichnis, das von den Jungfrauen, gar nicht dazugehört. An keiner Stelle wird irgendetwas entschlüsselt. An keiner Stelle wird irgendetwas gedeutet oder übersetzt. Bei einigen anderen Gleichnissen tut Christus das ja und sogar sehr ausführlich, aber hier eben nicht. Daher lade ich euch ein, dass wir uns diese Fragen heute einmal nicht stellen. Bitte versucht der Versuchung zu widerstehen, das in eurem Kopf zu tun. Lasst uns doch versuchen, uns auf diese Geschichte ganz unbedarft und ganz neu einzulassen, ganz unbefangen, so wie die Jünger sie wahrscheinlich gehört haben. Wer von euch eine Bibel dabei hat, den lade ich ein, diese aufzuschlagen. Im Matthäusevangelium, Kapitel 24, ab Vers 32. Matthäus 24, ab Vers 32. Und ich führe euch dann durch die Verse, die wir gemeinsam lesen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass er nahe an der Tür ist. Wir springen zu Vers 42. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit, Denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam! Geht hinaus, ihm entgegen! Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, öffne uns! Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Jesus beschreibt hier eine typisch orientalische Hochzeit. Die Braut wartet im Haus ihrer Eltern auf den Bräutigam. Dieser erscheint irgendwann und führt sie in das eigene Haus. Und auf diesem Weg wird die Braut von ihren Brautjungfern begleitet. Da es am Tag sehr heiß werden kann, ist es gar nicht ungewöhnlich, wenn ein solches Fest dann erst am Abend in der Dunkelheit beginnt. Und zu diesem Zweck haben die Brautjungfern Lampen bei sich. Doch in Jesu Geschichte, da lässt der Bräutigam auf sich warten. Anscheinend länger als gedacht, und die Mädchen schlafen ein. Als der Bräutigam um Mitternacht aber plötzlich erscheint, da werden sie wach. Die Brautjungfern wollen das Paar nun begleiten, doch die Hälfte von ihnen merkt: Wir sind gar nicht imstande dazu, denn wir haben nicht genügend Öl. Dies führt schließlich dazu, dass der Brautzug ohne sie aufbricht und sie auch später nicht mehr an der Hochzeit teilnehmen können. Was dieses Gleichnis so interessant macht: Jesus vergleicht diese Geschichte mit den Umständen seiner Wiederkunft. Und er betont dabei zwei Punkte, die wir nicht übersehen sollten. Erstens, der Bräutigam, der verzögert sich. Das ist genau das Wort, das in 25 Vers 5 steht. Verzögern, verspäten. Und ich meine, damit beschreibt er die grundsätzliche Erfahrung der Christenheit. Seit es uns Christen gibt, warten wir auf die Rückkehr unseres Herrn. Lest nur mal die Briefe des Neuen Testaments. In sehr vielen werdet ihr die Aussage antreffen, Jesus kommt in Kürze wieder. Mehr dazu am Nachmittag. Aber hier erfahren wir, es wird zu einer Verzögerung, zu einer Art Verspätung kommen. Diesem Gedanken begegnen wir bereits einige Verse vorher. In Kapitel 24, Vers 48. Der böse Knecht hat den Eindruck, dass sich der Herr verspätet. Übertragen auf uns heißt das doch, auch wir müssen warten. Auch wir müssen mit einer Verzögerung unseres Herrn rechnen. Unsere Träume, die werden sich erfüllen. Unser Leben und unsere Welt wird einmal heil sein. Aber wir müssen Geduld haben. Wir müssen fähig sein, länger warten zu können, als uns lieb ist. Und der zweite wichtige Aspekt in dieser Geschichte, in jeder dieser drei Geschichten, da finden wir dasselbe Element, die Überraschung. Der Hausbesitzer wird vom Einbrecher überrascht, der Knecht wird von seinem Arbeitgeber überrascht und die Brautjungfern werden vom Bräutigam überrascht. Und was jetzt damit gemeint ist, das muss keiner erraten. Jesus sagt das und er sagt es immer wieder. 24 Vers 42. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. 24 Vers 44. In der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. 25 Vers 13. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Verzögerung und Überraschung. Manche werden den Eindruck haben, Jesus, du bist zu spät. Andere wiederum werden denken, Jesus, du bist zu früh. Ist euch eigentlich aufgefallen, was da für eine Spannung in diesen Versen steckt? Ich finde, hier ist ein ziemlich starker Kontrast enthalten. In 24 Vers 32, da redet Christus ja vom Feigenbaum. Und er sagt, wer den beobachtet, der weiß, dass der Sommer nahe ist. Genauso sei es mit der Wiederkunft. Ja, wer die Zeichen der Zeit beobachtet und deutet, der weiß, dass Christus nahe ist. Und diese Art zu denken, die ist uns Adventisten ja auch in Fleisch und Blut übergegangen. Ich kenne kaum eine Kirche, die die Zeichen der Zeit so gewissenhaft registriert und scannt, wie wir das tun. Und wann immer wir Zeugen irgendeiner heftigen Krise werden, dann rufen wir, jetzt kommt der Herr. Aber wir ignorieren, dass Christus im selben Atemzug sagt, und trotzdem werdet ihr überrascht sein. Merkt ihr das? Christus sagt, wenn ihr die Dinge genau beobachtet, werdet ihr wissen, dass ich vor der Tür stehe. Und gleichzeitig sagt er, ich werde euch überrumpeln. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr in eurem Glauben und Nachdenken über die letzten Dinge der Geschichte beide Aspekte berücksichtigt. Den ganzen Abschnitt. Ich habe zu Beginn eine Frage gestellt. Wie sollen wir uns verhalten? Wie sollen wir mit unserer Adventhoffnung jetzt umgehen? Ich meine, dass gerade die letzten beiden Gleichnisse eine Antwort geben. Sowohl der Knecht als auch die Brautjungfern, die haben eine Aufgabe. Der Knecht soll seine Mitknechte versorgen und die Brautjungfern die sollen die Braut begleiten. Doch sowohl der Knecht als auch die dummen Brautjungfern, die gehen ihrer Aufgabe nicht nach. Der Diener lässt lieber die Sau raus und die törichten Jungfrauen, die berücksichtigen nicht, dass es spät werden könnte und sie dann mehr Öl bräuchten. Das Problem der dummen Jungfrauen besteht darin, dass sie nicht langfristig planen, dass sie nicht mit einer Verspätung rechnen, dass der Bräutigam bald kommen muss. Diese Einstellung macht sie zu dummen Brautjungfern, zu dummen Adventisten. Sie wollen ihrer Aufgabe ja nachgehen. Sie wollen ja im Brautzug für Licht sorgen. Aber der Bräutigam darf sich auf keinen Fall verspäten. Unsere Frage war, wie kann man ein leidenschaftlicher und gleichzeitig verantwortungsbewusster Adventist sein? Die Antwort, die ich hier finde, lautet, indem man sich an seinen Auftrag erinnert und diesen Auftrag ausführt. Und indem man dabei so plant, dass man dem Auftrag auch langfristig nachgehen kann. Dienen und warten können. Ich halte diese Schlussfolgerung für unheimlich wichtig. Das Gleichnis der Brautjungfern, das ruft uns dazu auf, seid in der Lage, länger warten zu können, als euch lieb ist. Unsere Einstellung sollte weder sein, mein Herr kommt noch lange nicht, noch auf meinen Herrn muss ich ganz bestimmt nicht mehr lange warten. Beide Haltungen werden uns nicht helfen. Keiner von uns weiß, wann Christus wiederkommt. Keiner von uns weiß, ob das diesen Herbst geschieht oder erst in ferner Zukunft. Deshalb sollten wir uns unserem Auftrag widmen. Jesus fragt, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihm die Speise zu geben zur rechten Zeit? Solange unser Herr fort ist, und solange wir auf ihn warten müssen, sollten wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Energie zum Wohle anderer Menschen nutzen. Jesus redet davon, andere zu versorgen, andere zu speisen. Und das kann ihre leeren Bäuche betreffen, aber auch ihre leeren Herzen. Wer von Hoffnung beseelt ist, wer auf den Bräutigam wartet, der ist gerufen, sich um die Bedürfnisse seiner Mitmenschen zu kümmern. Um deren Hunger, um deren Kummer und um deren Fragen nach Gott. Egal wann der Bräutigam kommt, egal ob wir nur noch ein paar Tage warten müssen, oder ob man uns noch in die Erde legen wird. Da Christus uns überraschen wird, rückt die Frage nach dem Zeitpunkt in den Hintergrund und unser Auftrag, der rückt in den Mittelpunkt. Amen. Wir beten. Großer Gott, ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, komm doch bald, komm doch heute, besser heute als morgen. Bitte lass uns nicht mehr warten. Falls du dieses Gebet nicht erhören wirst, Herr, gib, dass wir nicht müde werden, dass wir nicht unseren Glauben verlieren. Und bitte mach doch, dass wir, dass wir die Lust haben und die Energie haben und die Kreativität und den Elan und die Begeisterung, dass wir uns dann auf unseren Auftrag konzentrieren. Bitte gib, dass wir dann Diener sein wollen und es uns dann tatsächlich gelingt, unseren Mitmenschen zu dienen und ihnen Gutes zu tun. Bitte segne das dann. Lieber Gott, bitte segne uns alle und sei uns nah. Amen.